Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Leisten wir uns heute einmal den Luxus, die ganz großen Fragen zu stellen. Wohin gehen wir und woher kommen wir?
Als wir sie unter dem Mikroskop betrachteten, sahen wir plötzlich, dass sie sehr anders waren. Sie hatten Tentakel, die aus ihnen herauswuchsen. Wie Hiro schon gesagt hat, dachten wir zuerst, das sei eine Verunreinigung. Wir waren es schlicht nicht gewohnt, so etwas Komplexes bei einem einfachen Einzeller zu finden.
Ein Lebenszeichen von unseren urtümlichsten Verwandten. Mehr dazu später in dieser Sendung. Beginnen wir in den Weiten des Universums. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Quintessenz. Ursprünglich bei den Griechen meinte dieser Begriff eine Art unsichtbaren Äther, der den leeren Raum ausfüllt. Zu dieser ursprünglichen Bedeutung ist die Physik vor einiger Zeit wieder zurückgekehrt mit einer spekulativen Theorie namens Quintessenz. Ja, und jetzt gibt es tatsächlich eine erste Spur zu dieser Quintessenz. Zugeschaltet ist mein Kollege Frank Rothelüschen, der uns jetzt erklären wird, das Ganze. Frank, eine neue Theorie braucht es nur dort, wo es ein Problem gibt. Was war denn das Problem, das zur Theorie der Quintessenz geführt hat?
Ja, Ende der 90er Jahre hatten verschiedene Astronomie-Teams systematisch Supernova-Explosionen im Kosmos vermessen und dabei dann entdeckt, dass sich diese Ereignisse viel schneller voneinander wegbewegen als erwartet. Ja, und die Schlussfolgerung daraus war dann, das Universum muss sich viel schneller ausdehnen, als man angenommen hatte. Es fliegt regelrecht auseinander. Und damit sowas passieren kann, muss da irgendeine treibende Kraft dahinter stecken. Die nannte man dann dunkle Energie. Ja, und das wirklich Rätselhafte an dieser dunklen Energie ist, dass die Fachwelt bis heute nicht weiß, was das eigentlich ist. Es gibt da zwar Theorien und Spekulationen, aber die sind alle recht vage und nichts davon ist bislang auch nur ansatzweise bewiesen.
Die Quintessenz ist eine von diesen Theorien. Wie könnte sie die dunkle Energie erklären?
Ja, diese Theorie der Quintessenz geht davon aus, dass das gesamte Universum von einem ominösen Kraftfeld durchzogen ist, eben der Quintessenz. Dieses Kraftfeld kann man sich vorstellen wie so eine Art Antigravitation, die wirkt also der Schwerkraft entgegen. Ja, und als der Kosmos noch jung war, da war dieses Kraftfeld noch relativ unbedeutend und vergleichsweise mickrig, aber mit der Zeit soll seine Wirkung immer weiter zugenommen haben und jetzt ist diese Wirkung so groß, dass sie das Universum auseinandertreibt und immer schneller expandieren lässt, also genau das, was wir jetzt beobachten.
Was hat es jetzt mit diesen Hinweisen auf sich? Was haben die Japaner präsentiert?
Ja, Ansatzpunkt ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist so eine Art Nachglühen des Urknalls im Mikrowellenbereich. Dieses Nachglühen, das hat seinen Ursprung etwa 400.000 Jahre nach dem Urknall und ist heute noch mit Spezialantennen und auch mit Satelliten messbar. Und in diesem Nachglühen sollte sich die Quintessenz so als schwacher Fingerabdruck bemerkbar machen. Und zwar sollte sie die Polarisation, also die Schwingungsrichtung der Mikrowellenstrahlung verändern. Diese Strahlung wurde auch schon von diversen Satellitenmissionen kartiert und gemessen, zum Beispiel von einer Mission namens Planck. Ja, und was die beiden Japaner jetzt gemacht haben, sie haben sich die Daten von Planck noch einmal genauer angeschaut und mit einer neuen Methode analysiert. Und dabei meinen sie tatsächlich auf diese Polarisation, also diesen Fingerabdruck der Quintessenz, gestoßen zu sein.
Die Arbeit ist in den Physical Review Letters erschienen. Wie reagiert die Fachwelt darauf?
Ja, mit freundlichem Interesse kann man sagen, aber auch mit einigem Vorbehalt. Das Problem ist, dass diese Hinweise von den Japanern bislang einfach noch nicht stichhaltig genug sind, um von einer Entdeckung zu sprechen. Es ist also durchaus möglich, dass die beiden da etwas in die Daten hineininterpretieren, was eigentlich gar nicht drinsteckt. Das sieht auch die Fachwelt so und deshalb kann man von einer Entdeckung noch nicht sprechen. Aber als interessante Spur darf man das durchaus bezeichnen, denn sollte sich die Sache bewahrheiten, wäre das tatsächlich ein erster experimenteller Hinweis darauf, was hinter der dunklen Energie steckt.
Was muss denn jetzt passieren, damit man die Hinweise entweder entkräftet oder erhärtet?
Ja, zunächst wollen nur noch andere Forschungsteams diese neue Analysemethode auf die vorhandenen Daten anwenden und schauen, ob sie da zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber ja, um Gewissheit zu finden, braucht es einfach eine genauere Vermessung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Da wird man also auf künftige Messkampagnen warten müssen, etwa auf eine japanische Raumsonde namens Lightbird. Die soll in 5 Jahren starten und die Polarisation der kosmischen Hintergrundstrahlung dann eben sehr präzise vermessen. Ja, und danach dürfte man dann etwas schlauer sein.
Sollte sich das Ganze bestätigen und die Quintessenz tatsächlich existieren, was wäre daran wirklich revolutionär?
Ja, sollte es diese Quintessenz geben, dann würde sie, kann man sagen, eigentlich das Gefüge der Physik ordentlich durcheinanderwirbeln. Das wäre ja ein Kraftfeld, das sich im Laufe der Zeit, also mit zunehmendem Alter des Universums, verändert. Sowas kennt man bislang noch nicht in der Physik. Und das würde letztlich auch bedeuten, dass manche Naturkonstanten gar nicht konstant sind, sondern sich seit Beginn des Universums verändert haben, wenn auch nur ein bisschen. Also einiges von dem, was man heute quasi als Fundament der Physik ansieht, das würde dann gehörig ins Wanken geraten.
Es gibt vielleicht Hinweise auf eine neue Naturkraft namens Quintessenz. Frank Rothelüschen hat uns die Hintergründe erklärt. Vor gut 2 Milliarden Jahren war die Erde ein unwirtlicher Ort. Wenig Sauerstoff in der Atmosphäre, in den frühen Ozeanen, einfachste Einzeller. Etwa zu dieser Zeit muss ein Ereignis stattgefunden haben, das die Voraussetzungen für das Leben schuf, wie wir es heute auf der Erde kennen. Aus den einfachen Mikroben wurden Mikroben mit Zellkern. Forscherinnen versuchen schon lange, dieses Ereignis nachzuvollziehen und unseren Urahn in dieser Schaltstelle zu finden. Jahrelange Fleißarbeit haben Anfang des Jahres nun zu einem Durchbruch geführt. Magdalena Schmude hatte die Gelegenheit, mit den erfolgreichen Forschern zu sprechen.
Thijs Ettemar erforscht an der TU Wageningen die frühe Entwicklung des Lebens auf der Erde und hält in seinem Labor deshalb Archaeen, winzige, einzellige Lebewesen, die zu den ältesten Organismen der Erde gehören.
Wenn man Archaeen und Bakterien unter dem Mikroskop betrachtet, kann man sie nicht voneinander unterscheiden. Wenn man sie aber mit molekularbiologischen Methoden untersucht, sieht man große Unterschiede. Größere Unterschiede als zwischen einer Pflanze und einem Elefanten zum Beispiel.
Archaeen sind keine Krankheitserreger. Sie wachsen häufig unter extremsten Bedingungen und ihr Stoffwechsel basiert auf ganz eigenen chemischen Reaktionen. Für Thijs Ettemar sind sie aber aus einem anderen Grund interessant.
Es war schon sehr früh klar, dass Archaeen wichtig sind, um die Entstehung von komplexem Leben auf unserem Planeten zu verstehen, also des sogenannten eukaryotischen Lebens mit Zellkern, zu dem Pflanzen, Pilze und auch wir Menschen gehören. Man hat schon früh erkannt, dass archäische Zellen einige Merkmale mit eukaryotischen Zellen teilen. Darunter vor allem einige der wichtigeren zellulären Maschinen, die das Erbgut vervielfältigen und Proteine herstellen. Wir hatten also Hinweise darauf, dass da ein Zusammenhang besteht.
Die sogenannte Endosymbiontentheorie besagt, vor etwa 2 Milliarden Jahren könnte ein einfacher Einzeller zufällig ein sauerstoffatmendes Bakterium aufgenommen haben. Das Bakterium bekam so mehr Nährstoffe, der Einzeller den Sauerstoff. Beide Organismen profitierten von dieser Symbiose und so wurde das Bakterium irgendwann zu einem Bestandteil des Einzellers. Solche Untereinheiten finden sich heute tatsächlich in allen Zellen höherer Organismen. Sie werden Zellorganellen genannt. Thijs Ettemar vermutete, der prähistorische Einzeller, der einst das erste Bakterium aufgenommen hat, könnte eine Archäe gewesen sein.
Die nächste Frage ist dann natürlich, was für eine Art von Archäe das war.
Da Archäen meist unter extremen Bedingungen leben, ist es schwer, sie im Labor zu züchten. Thijs Ettemars Gruppe suchte deshalb in Boden- und Wasserproben verschiedener Lebensräume nach Erbgutschnipseln von Archäen und setzte die Schnipsel zusammen.
Wir haben das mit verschiedenen Sedimentproben gemacht, die wir in 4 Kilometern Tiefe vom Meeresboden zwischen Norwegen und Grönland genommen hatten. Mit dem Metagenom-Ansatz konnten wir die vollständigen Genome verschiedener Archäen rekonstruieren. Einige davon waren Volltreffer. Als wir deren Erbgut genauer untersuchten, fanden wir darin Gene, die man eigentlich nur bei Eukaryoten erwarten würde. Das war eine ziemlich interessante Sache.
Was Thijs Ettemar nicht wusste, zur gleichen Zeit mühten sich 2 Wissenschaftler in Japan, genau diese Archäen im Labor zu isolieren. Masaru Nobu und Hiroyuki Imachi benutzten dafür Sedimentproben, die bei einer Tauchfahrt vor Japan im Jahr 2006 am Meeresboden entnommen worden waren. In einem speziellen Bioreaktor, der die natürlichen Lebensbedingungen der Organismen nachahmt, versuchte Hiroyuki Imachi, die darin enthaltenen Mikroorganismen zu vermehren. Ein echtes Langzeitprojekt, Denn die Einzeller brauchen etwa 2 Wochen, um sich ein einziges Mal zu teilen.
Es ist bekannt, dass die Wachstumsrate von Mikroorganismen vom Meeresboden sehr langsam ist. Deshalb habe ich nur einmal pro Jahr eine Probe aus dem Bioreaktor genommen und kontrolliert, welche Art von Organismen darin wachsen. Nach einigen Jahren konnte ich bestätigen, dass wir im Bioreaktor tatsächlich unbekannte Mikroben kultiviert hatten.
Nach insgesamt 8 Jahren waren die Mikroorganismen in ausreichend großer Menge vorhanden, um sie zu untersuchen, erzählt Masaru Nobu.
Als wir sie unter dem Mikroskop betrachteten, sahen wir plötzlich, dass sie sehr anders waren. Sie hatten Tentakel, die aus ihnen herauswuchsen. Wie Hiro schon gesagt hat, dachten wir zuerst, das sei eine Verunreinigung. Wir waren es schlicht nicht gewohnt, so etwas Komplexes bei einem einfachen Einzeller zu finden. Als wir uns die Bilder genauer ansahen, konnten wir eindeutig erkennen, dass die Fortsätze direkt aus der Zelle wuchsen.
Wofür die Archaeen diese Fortsätze brauchen, ist unklar. Sie könnten damit Nährstoffe aus ihrer Umgebung aufnehmen oder mit anderen Mikroorganismen in Kontakt treten. Vielleicht ging vor 2 Milliarden Jahren eine ähnliche Archaee mithilfe der Tentakel auch die erste Symbiose mit einer Alge ein. Für diese Theorie sprechen die Ergebnisse von Thijs Ettema. Anhand der von ihm zusammengesetzten Genomsequenz und deren Ähnlichkeit zu anderen Mikroorganismen konnte er die neue Archaeenart in den Stammbaum aller Lebewesen einordnen, als Schwesterlinie der Eukaryoten.
And this is of course a very interesting finding.
Und das ist wirklich spannend, denn es bedeutet, dass diese Organismen und alle Eukaryoten, zu denen auch wir gehören, einen gemeinsamen Vorfahren haben. Sie sind also die nächsten Verwandten, die wir unter den Mikroben haben. Wir haben dann entschieden, ihnen den Namen Loki-Archaeen zu geben, nach ihrem Fundort am Meeresboden in der Nähe von Loki's Castle.
Hiroyuki Imachi und Masaru Nobu konnten das Ergebnis mit eigenen Genanalysen bestätigen. Und die Loki-Archaeen haben Geschwister bekommen. Denn andere Forschende haben an unterschiedlichen Orten überall auf der Erde ähnliche Genome gefunden, die mit den Loki-Archaeen eine neue Gruppe bilden, die Asgard-Archaeen. Da mit dem Organismus mit den Tentakeln eine davon jetzt auch im Labor untersucht werden kann, dürfte es weitere spannende Ergebnisse geben.
Es war sehr aufregend zu erfahren, dass sie diesen Organismus kultivieren konnten und dass er diese seltsame Form hat. Jetzt können wir uns mit der Zellbiologie der Asgard-Archaeen beschäftigen. Als nächstes müssen wir sie mit hochauflösenden Mikroskopen untersuchen und nach weiteren Ähnlichkeiten zu Eukaryoten Ausschau halten. Ich glaube auch, dass es nicht nochmal so lange dauern wird, bis die nächste derartige Archaee im Labor isoliert wird. Es ist der Beginn von etwas ganz Neuem.
Magdalena Schmude war das über unsere urtümlichsten Verwandten, die Asgard-Archaeen. Afrika kam bislang erstaunlich gut mit Covid-19 zurecht. Aber was wird mittelfristig aus den mühsam erkämpften Fortschritten bei Malaria, Tuberkulose und HIV? Gestern haben sich Experten vom Kontinent per Videoschalte zu Wort gemeldet. Volkert Wildermuth hat zugehört und zum Teil Überraschendes erfahren.
Covid-19 hat uns to think outside the box.
Covid-19 hat die Länder Afrikas gezwungen, innovativ zu werden, meint der Infektionsmediziner Papa Salif Sow aus Dakar, der Hauptstadt Senegals, und berichtet von einem Beispiel aus Sambia.
A new strategy, they call it the multi-month dispensing medicine.
Sie haben eine neue Strategie umgesetzt, bei der die Patienten ihre Medikamente für ein halbes Jahr bekommen, statt nur für einen Monat. Das geht bei gut eingestellten AIDS-Kranken, aber auch bei Diabetes-Patienten. Eigentlich müssen zum Beispiel TB-Medikamente vielerorts unter Aufsicht eingenommen werden, um Lücken in der Behandlung und damit Resistenzen zu vermeiden. Es entsteht hier eine neue Vertrauensbasis zwischen Medizinern und Kranken. In Sambia werden auch viele Patienten mit chronischen Krankheiten inzwischen über ihre Smartphones betreut. Solche Telehealth-Ansätze lassen sich nicht überall umsetzen, schon allein, weil die Netzabdeckung fehlt. Aber Papa Salif Sow geht davon aus, dass Covid-19 hier vieles angestoßen hat, was auch nach der Pandemie weitergehen wird. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Aktuell beeinträchtigt SARS-CoV-2 die Versorgung überall im globalen Süden.
Everything is knocked down, stay at home.
Es gab Lockdowns, alle sollten zu Hause bleiben. Aber wer an HIV leidet, an Tuberkulose, Malaria, wer zuckerkrank ist oder Blutdruckmedikamente braucht, der kann nicht zu Hause bleiben.
You cannot stay at home.
Und doch gingen viele Patienten nicht in die Gesundheitsstation. Die Busse fuhren nicht, die Leute hatten Angst, sich in der Klinik mit SARS-CoV-2 anzustecken. Marginalisierte Gruppen fürchteten eine noch stärkere Diskriminierung. Was all das konkret bedeutet, hat die südafrikanische Ärztin Sololewa Sifumba am eigenen Leib erfahren.
Unsere Schwestern erkranken und sterben. Das Personal wird knapp. Leute sterben in der Klinik und dann haben andere aus dem Dorf Angst, sich behandeln zu lassen. Menschen, deren Tuberkulose oder HIV-Erkrankung oder chronische Krankheit gut eingestellt war, verpassen Termine und kommen erst in die Klinik, wenn sie sterben, weil sie aus vielen Gründen, wegen des Lockdowns, zu spät in die Klinik kommen.
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation ging die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen um 44% zurück. Besonders heikel, neue Fälle von TB werden nicht diagnostiziert und stecken weitere Personen an. Außerdem führen Unterbrechungen in der Therapie zu Resistenzen. Die WHO rechnet damit, dass 2020 1 Million Menschen mehr an dieser eigentlich behandelbaren Krankheit sterben werden. Ähnliches vermutet Winnie Byanyima, Direktorin von UNAIDS, für ihr Gebiet.
We've done some modeling.
Wir haben den Einfluss von Covid-19 auf HIV abgeschätzt und erwarten, dass es wegen des Lockdowns, der Überlastung der Kliniken und der stärkeren Diskriminierung zu zusätzlichen 293.000 Infektionen kommen wird und 2020 148.000 Menschen mehr an AIDS sterben werden.
Ähnlich sieht es bei den anderen Infektionskrankheiten und auch bei chronischen Leiden aus, berichtete der Berliner Tuberkulose-Experte Stefan Kaufmann bei einer internationalen Pressekonferenz. Wenn sich daran nicht schnell etwas ändert, bekommen wir ein Riesenproblem. Dann wird SARS-CoV-2 indirekt für mehr Todesfälle durch andere Infektionskrankheiten verantwortlich sein, als es direkt selbst tötet. Das halte ich für inakzeptabel. In der jetzigen Krise rächt sich, dass alte Probleme nicht entschlossener angegangen worden sind. Die letzte große Pandemie hat vor 40 Jahren HIV ausgelöst. Seit 1996 gibt es eine effektive Behandlung, aber noch immer ist der Erreger nicht besiegt, so Peter Sands, der Direktor des Global Fund zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria.
It is a kind of residual pandemic.
Das ist eine übrig gebliebene Pandemie, die wir nicht endgültig besiegt haben. Das darf bei Covid-19 nicht noch einmal passieren. Wir müssen den Kampf zu Ende führen und sicherstellen, dass wir niemanden zurücklassen.
Ein Beitrag von Volkhard Wildermuth und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
Großbritannien prüft die Zulassung des umstrittenen Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Das Präparat ist wegen des Ablaufs der Studie und Datenlücken in die Kritik geraten. Am Montag hatte das Unternehmen gemeldet, sein gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelter Impfstoff sei nach einer vorläufigen Studie im Mittel zu 70% effektiv. Mehr als 90%iger Schutz wurde demnach in einem Studienteil registriert, bei dem die Patienten erst eine halbe und später eine ganze Dosis bekommen hätten. Allerdings räumten AstraZeneca und die Oxford-Universität später ein, dass die Gabe der halben Dosis eine Panne war, verursacht durch einen Verpackungsfehler. Dadurch lässt sich schwer sagen, ob die in dieser Gruppe festgestellte Effektivität auf einem statistischen Zufall beruht. Die britische Arzneimittelbehörde soll jetzt feststellen, ob der Impfstoff strengen Sicherheitsstandards genügt. AstraZeneca plant derweil bereits zusätzliche Untersuchungen zu seinem Präparat. Josef Aschbacher soll neuer Generaldirektor der ESA werden. Der Österreicher ist bislang Leiter des Erdbeobachtungszentrums der Europäischen Weltraumorganisation. Wie aus ESA-Kreisen bekannt wurde, hat ihn eine deutliche Mehrheit der 22 Mitgliedstaaten als Nachfolger des Deutschen Jan Wörner nominiert. Dessen Amtszeit endet Mitte des kommenden Jahres. Die Bestätigung Josef Aschbachers durch den ESA-Rat am 17. Dezember gilt als Formsache. Aschbacher ist seit 30 Jahren in der Raumfahrt tätig und war außer bei der ESA auch bei der Europäischen Kommission beschäftigt. Immer im Bereich der Erdbeobachtung, dem größten ESA-Programm. Die Daumen von Neandertalern waren besonders gut geeignet, um Werkzeuge mit Griffen zu halten. Also einen Gegenstand zwischen der Handfläche und den Fingern mit der Kraft des Daumens zu fixieren, so wie bei einem Hammer. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachjournal Scientific Reports. Es hatte bei Überresten von 5 Neandertalern die Gelenke zwischen den Knochen untersucht, die für die Bewegung des Daumens verantwortlich sind. Die Ergebnisse deuten auf gewohnheitsmäßige Quetschgriffe hin, wie sie beim Greifen von Werkzeugen mit Griffen verwendet werden. Vergleiche mit modernen Menschen zeigten, dass bei diesen die Gelenkflächen im Allgemeinen größer und stärker gekrümmt sind. Das sei vorteilhaft für präzises Greifen, bei dem Finger und Daumen wie eine Art Pinzette zusammenwirken. Die Neandertaler seien aber auch in der Lage gewesen, Präzisionsgriffe durchzuführen, so die Autoren. Das Coronavirus wurde auch bei Nerzen in Litauen nachgewiesen, und zwar bei knapp 170 Tieren, die plötzlich gestorben waren. Das teilte die staatliche Lebensmittel- und Veterinärbehörde des Landes mit. Durch Tests bei gut 20 weiteren Nerzen wurde der Befund bestätigt. Möglicherweise hat ein Mitarbeiter der betroffenen Farm die Tiere mit dem Virus angesteckt. In den vergangenen Wochen hat es in mehreren europäischen Ländern Fälle von Corona-Infektionen bei Nerzen gegeben, unter anderem in den Niederlanden, Frankreich und Dänemark. In dem skandinavischen Land wurden Millionen Nerze getötet, nachdem eine mutierte und auf den Menschen übertragbare Form von SARS-CoV-2 entdeckt worden war. Auf den Galapagos-Inseln wurde ein komplett weißer Pinguin entdeckt. Wie der Nationalpark mitgeteilt hat, könnte die Ursache dahinter eine spezielle Mutation sein, die als Leukismus bekannt ist. Sie führt zu einem weitgehenden Verlust der Pigmentierung im Gefieder. Anders als beim Albinismus gibt es aber in den Augen noch pigmentbildende Zellen, sodass diese dunkel gefärbt sind. Das Tier wurde vor einer Woche von einem Touristenführer auf der Insel Isabella gesichtet.
Sternzeit, 27. November. Riesengalaxie mit konzentrischen Ringen. Am 11. März 1784, knapp 3 Jahre nach der Entdeckung des Planeten Uranus, stieß Wilhelm Herschel im Sternbild Löwe auf einen blassen Nebelfleck. Etwa 100 Jahre später erhielt dieser Fleck im neuen Generalkatalog von Nebeln und Sternhaufen des dänischen Astronomen Johann Ludwig Emil Dreyer die Nummer 2911. Heute ist klar, dass dieses Objekt kein Nebel ist, sondern eine Galaxie in knapp 140 Millionen Lichtjahren Entfernung. Gemeinsam mit 6 weiteren Galaxien bildet sie eine kleine Gruppe. Dies allein ist nichts Ungewöhnliches, weil viele, wenn nicht die meisten Galaxien in Gruppen zusammenstehen. Mit einem Durchmesser von etwa 170.000 Lichtjahren gehört sie allerdings schon zu den größeren Galaxien im Universum. Dazu passt, dass NGC 2911 auch über einen aktiven Kern verfügt, der auffallend hell erscheint. Womöglich ist diese Galaxie kürzlich mit einer anderen verschmolzen. Eine Art Ritterschlag erhielt NGC 2911 schließlich in den 1960er Jahren vom amerikanischen Astronomen Halton Arp, der das Objekt in seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien aufnahm und dort der Kategorie mit konzentrischen Ringen zuordnete. Wer sich die Originalaufnahme ARPs mit dem 5-Meter-Spiegel des Mount Palomar-Observatoriums anschaut, sucht solche konzentrischen Ringe allerdings vergeblich. Erst das Hubble-Weltraumteleskop lässt auffällige Dunkelwolken und eine zweigeteilt erscheinende Zentralregion erkennen.
Staatsanleihen sind heiß begehrt. Was das Schuldenmachen derzeit so einfach macht, darüber berichten gleich nach den Nachrichten die Kollegen von der Wirtschaft. Und ich verabschiede mich mit einem Hörtipp. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Mit den Ideen der Bioökonomie können wir uns fast alle anfreunden. Nur erfüllt sie auch ihren Zweck?
Die Landfläche ist begrenzt.
Das muss man den Menschen einfach mal sagen, statt ihnen diese Kuschelnachhaltigkeit vorzulügen als eine Möglichkeit, wie das in letzter Zeit auch immer häufiger passiert.
Klamotten shoppen, um die Welt fliegen und Fleisch aus der Petrischale auf den Grill legen, ganz ohne schlechtes Gewissen, Das sind die Versprechen der Bioökonomie.
Und das alles klimafreundlich, ohne Treibhausgasemissionen und nachhaltig, auch mit Blick auf den Schutz der Arten.
Das Gleiche in Grün, die fantastischen Versprechen der Bioökonomie. Wissenschaft im Brennpunkt, am Sonntag um 16:30 Uhr.